Können wir starten?
Ja, dann herzlich willkommen alle. Ja, man sieht mich.
Okay.
Ja, ich sehe mich. Ja. Jetzt sieht man mich, glaube ich, doppelt, oder? Weil jetzt bin ich einmal hier und einmal hier.
Das ist nur, wenn sich jemand hier drauf einschaltet. Wenn hier mehr als 25 Leute sind,
okay, dann
brauchst du diesen Rechner. Diesen Rechner brauchst du jetzt gar nicht.
Okay, aber über welches Bild sehen mich die anderen? Über dieses.
Okay.
Aha. Okay, das heißt, ich muss mich so hinsetzen. Okay, alles klar.
Das ist hier nur, falls mehr als 25 Leute sich einwählen, geht es hier weiter.
Gut.
Dann musst du in beide Rechner gucken.
Okay. Also, herzlich willkommen, ihr Lieben, zur dritten Klasse. Heute sind wir ein bisschen reduziert, weil einige von uns im Retreat sind in Diamond Mountain. Und an die können wir natürlich auch denken und sie in unsere Gebete nachher mit einschließen. Wir machen erst die Klasse, also nach den Prayers machen wir erst die Klasse und dann werde ich am Schluss noch eine Meditation anleiten, sodass wir am Schluss dann noch in die Meditation kommen. Gut, dann hatte ich Ulrike gebeten, die Prayers anzuleiten.
Sashi Puki Shukshin Metok Tram Rira Blingshi Nende Genpadi Sangye Shingdu Nekte Ulwagi Droku Namdak Shikha Chupashok Idam Guru Ratna Mandala Kamirya Trayami Sangye Chudam Soki Choknam La Changshu Padu Rakni Kyapsu Chi Laki Chenyen Gipe Sunam Ki Drola Penche Sangye Drupa Shok Sangye Chudam Soki Choknam La Changshu Padu Rakni Kyapsu Chi Taki Chenyen Gipe Sunam Ki Drola Penche Sangye Drupa Shok Sangye Chodam Tsoki Choknam La Changshu Padu Rakni Kyapsu Chi Taki Chenyen Gipe Sunam Ki Drola Penche Sangye Drupa Shok.
Ja, dankeschön. Heute dritte Klasse besteht aus den sechs Bedingungen an die Umgebung zur Meditation. Und der erste von diesen Punkten, von diesen sechs Punkten ist der Tunpai Yul, auf Tibetisch nämlich ein Harmonieort, und wähle einen guten Ort. Und dieser Ort, den ihr wählt zur Meditation, der sollte fünf Kriterien entsprechen. Und die fünf sind, es sollte alles da sein, was du brauchst, um dich körperlich wohlzufühlen. Kleidung, Wärme, Essen, Getränke, Essen, das für dich vorbereitet wird, etc. In diesen Anleitungen, die wir kriegen aus Jason Kappas Kommentar zum Ornament der Sutren von Meister Asanga, daraus ist dieser Text entnommen. Die gelten zum einen natürlich für unsere Meditation, aber sie gelten zum anderen auch für die Meditation im Retreat, ja, also in einer Klausur, in einem Rückzug. Und deswegen müsst ihr die Punkte so lesen, als wärt ihr in einem Retreat und als würdet ihr einen Retreat vorbereiten. Deswegen dieser Punkt Essen, was für euch vorbereitet wird. Aber sie gelten natürlich sinngemäß genauso für die Meditation, die ihr zu Hause macht und mit der ihr euch zu Hause auf die Meditation vorbereitet, nur die Meditation macht. Der Platz sollte sicher sein. Sicher bedeutet also, ihr solltet nicht gestört werden in eurer Meditation. Und ihr solltet nicht abgelenkt sein und nicht durch unterschiedliche Konditionen in eurer Meditation gestört werden. Sollte eine gute Umgebung sein, also ein Ort, der nicht krank macht, nicht zu heiß ist, nicht zu kalt oder nicht zu laut ist. Für uns klingen diese fünf Punkte alle ein bisschen fremd, weil wir sie durchlesen und wir uns denken, Mensch, also wir leben in München oder im wunderbaren Oberbayern. Wir haben eigentlich einen sicheren Platz. Wir haben es in der Regel warm. Wir haben eigentlich alle Bedingungen letztlich, die da drinstehen in diesem Platz. Und das ist gleich mal der erste Hinweis aus diesen alten Teachings, dass wir dieses ganze Thema Leisure and Fortune, also uns zu vergegenwärtigen, in was für grandiosen Bedingungen wir leben, dass wir das nicht vergessen. Lama Mahut, mein eigener Lehrer, sagt immer, es gibt keinen Platz auf dieser Welt, der besser geeignet wäre für eure spirituelle Praxis und in dem ihr leichter zur Erleuchtung findet, als der, an dem ihr euch gerade befindet. Und wenn man beginnt, in diese Praxis einzusteigen, dann hat man ab und zu so ein paar Fantasien, die da heißen, wenn ich vor einigen 100 Jahren in einem tibetischen Kloster gelebt hätte, in der Umgebung all dieser großen Lehrer, dann hätte ich vielleicht eine viel bessere Gelegenheit zu meditieren und ich hätte eine viel größere Abgeschiedenheit und ich hätte irgendwie viel bessere Möglichkeiten, das zu erreichen, als ich das heute habe. Und Lama Mahut sagt, vergiss es. Ja, also wer je in einem tibetischen Kloster war, wo es ab Herbst etwa -5 Grad außen und innen hat, und wer je in Südindien war, in einem Tibetan Refugee Camp und gesehen hat, wie es dazu geht, der wird sofort verstehen, dass es keinen besseren Platz gibt auf dieser Welt, um zu praktizieren, als der, an den uns unser Karma in diesem Leben und in dieser Existenz geführt hat. Und das wird uns mal so richtig klar, wenn wir diese ersten 5 Punkte lesen. Ja, also 1, 2, 3 sind für 90% von uns erreicht. Und wenn er nicht erreicht ist, dann müssen wir daran arbeiten, aber dann können wir das in der Regel herstellen, was uns fehlt. 4, gute Freunde. Wenn du in ein Retreat gehst, dann sollte sich dort jemand mit guter Moral und gleichen Werten um dich kümmern. Also du brauchst Caretaker oder Leute, die dich in deinem Retreat unterstützen, die aus der Sangha kommen, die deine Sichtweise auf die Dinge teilen und die dir im Prinzip helfen, aus einem Retreat ein gutes Vorhaben zu machen. Und wenn du diese Unterstützung nicht hast und wenn du keinen hast im Retreat, der dich auf diese Art und Weise unterstützt, der dich vorher mit vorbereitet, ein Lama, der dich unterstützt, Partner oder Caretaker, die dabei helfen, dich zu unterstützen in dem Retreat, dann wird es nicht funktionieren und das kriegen wir im Prinzip schon in diesem Kommentar mit auf den Weg gegeben. Wie erzeuge ich das Karma, dass ich eines Tages in ein Retreat gehen kann und jemand da sein wird, der sich um mich kümmert? Ganz einfach, indem ich andere dabei unterstütze, einen Retreat durchzuführen und es zu tun. Und ihr könnt euch die Marianne mal als Vorbild nehmen, die jetzt gerade in Diamond Mountain ist und die sich für ein, ich glaube, 6 Wochen dauerndes Volunteer-Programm dort angemeldet hat, um Leute, die da Retreats machen, zu unterstützen, zu kochen, in der Logistik zu helfen und so weiter. Und das pflanzt natürlich sehr, sehr viele Samen, um dann das eigene Retreat zu unterstützen. Auch wenn ihr euch das heute noch nicht vorstellen könnt, weil ihr durch Kinder und Partner, berufliche Situationen und so weiter gar nicht in der Lage seid, so ein Retreat zu machen. Vielleicht könnt ihr ein kurzes machen oder vielleicht könnt ihr in einigen Jahren tatsächlich ein kurzes machen. Und in diesen Zustand versetzt ihr euch, indem ihr jetzt andere dabei unterstützt, ein Retreat zu machen und die dabei eben entsprechend unterstützt. 5. Punkt ist Abgeschiedenheit, also es gibt wenige Menschen um dich herum und es gibt keinen Lärm. Ja, dann wieder die Anweisung fürs Retreat, Also verlasse den Raum nicht, in dem du dich befindest. Decke die Fenster ab, sodass du nichts siehst, also nicht abgelenkt bist, insbesondere keine Lebewesen, und verzichte eben auf alle Ablenkungen, Bücher, Radio, Fernsehen, Internet, jegliche Beschäftigung. Die Einsamkeit, die dort existiert und die in deiner Meditation dich begleitet, die soll dich eben tiefer in deinen Geist hineinführen und dich dabei unterstützen, eine intensivere Meditation zu machen. Das längste Retreat, das ich bisher selbst gemacht habe, war eine Woche. Eine Woche unter diesen Bedingungen, die da stehen, ist schon extrem lang. Ja, und auch da sagt Lama Marut immer, ihr müsst euch vorbereiten auf ein solches Retreat. Und wenn ihr noch nie in eurem Erwachsenenleben länger als ein paar Stunden getrennt wart von anderen Menschen oder vielleicht mal länger als einen Tag, dann müsst ihr euch vorbereiten mit kurzen Wochenend-Retreats. Also ihr müsst es mal hinkriegen, von Freitagabend bis Sonntagmittag euch zu diesen Konditionen, die in diesen ersten 5 Punkten stehen, mal zurückzuziehen. Und ihr müsst es 3-4 Mal gemacht haben, damit ihr überhaupt die Schwierigkeiten erkennt in solchen Meditationsretreats und damit ihr dann in der Lage seid, auch mal ein längeres Retreat von einer Woche oder vielleicht später mal irgendwann einen Monat oder in anderen Darbietungsformen das tatsächlich hinzukriegen. Der Meditationsort, der da genannt wird in diesen ersten 5 Punkten, der ist extrem wichtig, und ich würde euch gerne noch mal ein bisschen von meinen eigenen Erfahrungen berichten. Ich habe die ersten Jahre meiner Praxis im Keller meditiert, bei uns in unserem Haus im Keller. Das war so ein Kellerraum, den ich mir dann einigermaßen schön hergerichtet habe. Und ich war in diesen ersten 2 Jahren der Meditation, war ich immer der Meinung, naja, das ist jetzt irgendwie nicht so der richtige Hit, in diesem feuchten Keller zu meditieren. Und irgendwann wirst du mal einen richtigen Meditationsraum haben. Und dann ergab sich irgendwie 2010, 11, ergab sich die Situation, dass wir unser Haus da umgebaut haben. Und dann habe ich irgendwie so lange auf meine Frau eingeredet, bis sie eingewilligt hat, dass wir in die Umbauplanung von diesem Haus so einen kleinen Meditations- und Yoga-Raum einbauen. Und das war irgendwie so das Allerhöchste, mir vorzustellen, wow, ich habe jetzt irgendwie einen Meditations- und Yoga-Raum. Ich habe mir schon Gedanken ausgemalt, wie irgendwie Lama Marut zu Besuch kommt und staunend von meinem Meditationsraum steht und sich irgendwie denkt, oh, toll. Und dann war dieses Haus fertig und irgendwann dieser Meditationsraum. Und das Zugeständnis an meine Frau war natürlich, dass er irgendwie Fenster hatte, die sehr groß waren, wie der Rest des Hauses auch. Und er hatte also einen traumhaften Blick in diesen Garten. Ich saß jetzt erstmal in diesem Meditationsraum und war sowas von abgelenkt und sowas von unglücklich, dass es wirklich absolut überhaupt nicht funktioniert hat. Und dann kam ein guter Freund von mir vorbei, der sah also das noch im Rohbau und meinte, oh ja, das ist ein schöner Raum zum Garten hin, das wäre ein wunderbares Arbeitszimmer, ja. Und dann regte sich in mir so eine Mischung aus Hochmut und Widerstand. Und ich dachte, Michel, du bist noch total in weltlichen Dingen verhaftet. Ja, ich dagegen bin auf dem Pfad des Kriegers angelangt. Und das wird mein Meditationsraum, das wird mein Yoga-Raum. Und irgendwann, vielleicht in diesem, vielleicht im nächsten Leben, wirst du auch begreifen, was eigentlich wichtig ist in deinem Leben. Dachte ich mir so, ja. Michel sagte daraufhin, mei, schade um den schönen hellen Raum, da hättest du auch was anderes draus machen können, aber wenn es meinst, machst du einen Meditationsraum draus. Da habe ich also 2 Wochen sehr ernsthaft versucht, in diesem Raum zu meditieren, was überhaupt nicht funktioniert hat, weil ich die Abgeschiedenheit meines Kellers gewöhnt war, die Dunkelheit des Kellers gewöhnt war, die Stille des Kellers gewohnt war. In diesem neuen Raum waren auf einmal jede Menge Gerüche, es war irgendwie hell, man sah in den Garten, man konnte es nicht gescheit zumachen, es war zu nah am Wohnzimmer, man kriegte irgendwie mit, wenn der Rest sich irgendwie im Haus aufgehalten hat. Also es hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Dann habe ich meinen Altar dort aufgebaut. Dann ist dieser Raum so tagsüber offen zum Wohnzimmer, und dann begannen im Prinzip meine Hunde, die Offering Bowls, die Wasserschälchen, immer leer zu trinken oder umzuschmeißen. Und dann habe ich erst, wie man das so tut, erst meine Frau angeschissen, dass sie den Hunden nichts zu trinken gibt tagsüber. und habe einen richtigen Edelstahlnapf gekauft, in den 2 Liter reinpassen, habe den unten einen Edelstahlnapf hingestellt, jeden Morgen mit Wasser gefüllt, um abends wieder festzustellen, nein, sie trinken die Offering Bowls aus. Dann habe ich den Altar von Bodenhöhe auf etwa 1 Meter gemacht, was dann dazu geführt hat, dass die Hunde, um zu den Offering Bowls zu kommen, alles umgeschmissen haben auf diesem Altar. Und dann habe ich mir gedacht, das ist auch total doof. Ja. Warum erzähle ich euch das? Ich erzähle euch das, weil euer eigener Weg in die Meditation nicht geradlinig verlaufen wird. Und ich habe das zu Uli schon vorhin gesagt, wenn man sich ernsthaft auf diesen Pfad macht, dann kommen alle möglichen Obstacles plötzlich daher, also Hindernisse auf diesem Weg und Hindernisse auf diesem Pfad. Und die versuchen einen davon abzuhalten, diese Konzentration und die Stille zu finden, die hier in dieser Meditation immer wieder genannt wird als das eigentliche Meditationsziel. In dieser Zeit begann dann auch mein kleiner Sohn in die Pubertät zu kommen und in den Konfirmationsunterricht, was dann dazu geführt hat, dass er eines Tages zurückkam und meinte, es könne nicht sein, dass das hier ein buddhistischer Meditationsraum ist, sondern es müsste ein multikonfessioneller Andachtsraum sein. Ja. Und er möge doch jetzt im Prinzip auch seine Kreuze und seine Christusstatuen dort aufstellen. Und habe ich gesagt, natürlich ist das ein multikonfessioneller Andachtsraum und kein Meditationsraum. Und dann haben wir dann auch noch ein Kreuz aufgestellt und noch eine Jesusstatue da reingebaut und so weiter. Also, und das kam dann noch dazu. Dann habe ich eines schönen Tages beschlossen, meinen wunderbaren Meditationsraum wieder zu verlassen und wieder in den Keller zu ziehen. Und dann war ich total glücklich, dass ich in diesem Keller wieder wunderbar meditieren konnte. Das ging dann so etwa 1 Monat. Und dann kam mein großer Sohn und meinte, er möchte in diesem Kellerraum auch noch einen Fitnessraum einrichten, weil der war dann 18 und wollte irgendwie Fitnessstudio, dafür reichte das Geld nicht und dann wollte er sich einen Fitnessraum einrichten. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann richte meinetwegen einen Fitnessraum ein. Der Fehler war, vorher nicht genau spezifiziert zu haben, wie das denn tatsächlich aussieht. Ich dachte mir, er legt sich da ein paar Hanteln hin und die kann ich dann irgendwie abdecken. Und dann war ich im Retreat relativ lange. Und dann kam ich zurück und mein Sohn, der bis zu diesem Zeitpunkt das noch nie geschafft hatte, einen Nagel gerade in die Wand zu schlagen, hatte sich die Hilti vom Nachbarn ausgeliehen und hat es tatsächlich geschafft, in diese Betonwand in meinem Meditationsraum 4 große Löcher hineinzubohren, um ein schwarzes Metallgerüst dort aufzuhängen, an dem er irgendwie seine Dips machen kann und seine Bauchmuskeltrainings machen kann. Und das hing dann so in etwa 1,50 Meter ungefähr über meinem Meditationskissen, ja, als ich zurückkam aus dem Retreat. Und dann musste ich tatsächlich kurz mit Mental Afflictions kämpfen, als ich wieder in meinen Meditationsraum ging. Ich musste kurz Ärger durch mich hindurch fließen und wieder wegrauschen lassen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt beginne, mich über dieses Ding zu ärgern, was da über meinem Kissen hängt, dann werde ich für die nächsten Jahre in jeder Meditation, in der ich mich befinde, an dieses Metallgestell denken. Und ich werde nie wieder irgendwie eine Konzentration erreichen, die mir förderlich ist. Und deswegen darf ich mich an dieser Stelle nicht drüber ärgern. Ja? Ich lebe nicht allein in diesem Haus, ich teile das mit anderen Bewohnern und ich muss Toleranz üben gegen all denen, die das auch anders nutzen wollen. Und dann habe ich mir gedacht, mei, wie ist das so mit diesen Lamas? Die haben ja irgendwie so einen Thron und über diesen Thron haben sie auch nochmal ein Gestell, wo man irgendwelche Tücher hinhängen kann. Und das ist eben jetzt mein spezieller Thron und dieses Gestell ist schon mal die Vorbereitung eines Lama-Throns, wenn ich dann einigermaßen, wenn ich dann später mal so weit bin. Und das hat mein Sohn netterweise für mich schon an die Wand gehängt, damit ich es nicht selber tun muss. Ja, und das hat dann auch tatsächlich funktioniert. Und ich habe dann innerhalb von weniger Wochen wieder in die gleiche Tiefe an Meditation im Prinzip zurückgefunden, unter diesen neuen Bedingungen. Und dann fand ich unten auch wieder eine Nische für mein Altarzeug, die hoch genug war, dass die Hunde nicht dran kamen. Und mein Sohn hatte sich wieder beruhigt in der seinen pubertären Anwandlungen und als Fitnessraum wurde er dann auch gar nicht so häufig genutzt, wie ich das am Anfang mal dachte. Also sprich, all diese Obstacles, die mich irgendwie ein paar Wochen und Monate versucht haben, davon abzuhalten, intensiv zu meditieren, die haben sich dann wieder irgendwie in Luft aufgelöst. Mittlerweile haben wir einen schönen Nebenraum neben dem Wohnzimmer, den wir als Wäscheaufhängzimmer, Bibliothek und Fernsehzimmer verwenden oder mal Kinozimmer, der mal ehemaliger Meditationsraum war und ich meditiere wieder im Keller und bin da glücklich und zufrieden. Also heißt, wenn ihr jetzt einen Platz habt, in dem ihr meditiert, dann ist einer der ersten Gedanken, der euch durch den Kopf schießt, dieser Platz ist nicht ideal. Ja, das ist vielleicht mein Schlafzimmer oder es ist das alte Kinderzimmer oder es ist ein Kellerraum oder es ist das Bügelzimmer oder es ist sonst irgendwas. Und versucht mal, euch von diesem Gedanken zu verabschieden, dass dieser Raum nicht perfekt sein könnte. Ja, weil in der Regel ist er warm, in der Regel lenkt er euch nicht allzu viel ab und in der Regel ist er eigentlich gar nicht so schlecht, wie ihr euch das vielleicht am Anfang mal tatsächlich vorstellt. Der zweite Punkt, also der erste Punkt war, wähle den richtigen Ort für deine Meditation. Der zweite von diesen sechs Punkten, über die wir heute kurz sprechen, über die sechs Bedingungen, ist die Einstellung, dass du nicht viel brauchst, um zufrieden zu sein, also wenig Bedürfnisse zu haben. Das liegt daran, dass wenn wir die ganze Zeit das Gefühl haben, uns fehlt irgendwas, um glücklich und hier und im Hier und Jetzt zu sein, dann sind wir nicht in der Lage, eine vernünftige Meditation hinzubekommen. Wenn wir materielle Bedürfnisse haben, die nicht erfüllt sind, sondern wir uns denken, unser Auto tut's nicht mehr und eigentlich hätte ich gern ein neues Auto. Und wir spielen mal so in Gedanken durch, ob vielleicht ein Fiat 500 oder eher ein Golf oder eher ein Ford Cougar oder eher ein Beetle oder vielleicht ein Cabrio das neue, richtige Auto sein könnte, dann gebe ich euch eine hundertprozentige Garantie, dass sich diese Gedanken, die wir im Alltag nicht denken können, weil wir wenig Zeit dazu haben, exakt den Platz aussuchen, an dem es am ruhigsten ist und exakt dann hochkommen, wenn ihr beginnt zu meditieren. Und es ist extrem schwer, diese Gedanken dann tatsächlich loszulassen, weil sie in diesem Moment ja einfach kommen aus einem tieferen Bedürfnis heraus. Ich habe nicht genügend Mobilität, sondern ich brauche ein weiteres Auto. Und deswegen ist die Geisteshaltung zu sagen, I have enough, wie Lama Marut das sagt, oder es ist einfach, alle meine Bedürfnisse sind erfüllt, die ist extrem wichtig, weil sonst die Gedanken an das, was euch fehlt, genau in dem Moment hochkommen, wo ihr versucht, euch in die Meditation zu verabschieden. Und auch das verläuft in Wellen. Ja? Also mir gelingt es selbst, mal besser oder mal schlechter, mich auf diese Bedürfnislosigkeit tatsächlich einzustellen. Ich habe jetzt vor einigen Wochen ein gemeinsames Projekt mit meinem Sohn gemacht, der ist jetzt 18 geworden und wir haben gesagt, wir machen jetzt mal ein Vater-Sohn-Projekt und holen noch den Motorradführerschein nach. Ja, also ich hole ihn nach und er macht ihn neu. Und mei, das war jetzt schön und das war mit ihm ein gemeinsames Projekt und das war total spannend, aber dann begann er im Prinzip, sich in dieses Thema Motorrad hineinzusteigern und mich hineinzuziehen mit der Frage, Mensch, welches Motorrad könnten wir uns denn kaufen und kaufen wir uns vielleicht eine BMW oder kaufen wir uns eine Vespa oder was machen wir denn eigentlich? Und ich habe das auch zugelassen, weil es einfach schön war, jetzt ein gemeinsames Thema nochmal so Vater-Sohn zu haben. Aber ich gebe durchaus zu, dass diese Gedanken sich natürlich dann exakt in der Meditation breit gemacht haben oder in dem Moment, wo du natürlich tatsächlich versuchst zu meditieren und dann in den ersten Momenten dieser Meditation permanent.
Oh, Entschuldigung.
Läuft die Aufnahme? Die Frage kam gerade auf.
Ja, sie läuft.
Okay, super, sorry.
Ich dachte, unmute. Ja, okay. Und die kommen, diese Gedanken kommen dann genau hoch, wenn ihr beginnt zu meditieren. Also die grundsätzliche Haltung, alles ist wunderbar, so wie es im Moment ist. I have enough, wie Lama Marut das als Mantra immer vor sich herträgt, die ist extrem wichtig für eine vernünftige Meditation. Dritter Punkt, die Einstellung, mit allem zufrieden zu sein, was du bekommst. Ja, hängt natürlich eng mit dem zweiten Punkt zusammen. Und da habe ich euch in der ersten Erklärung schon im Prinzip zwei Beispiele genannt. Also ich hätte eine große Schleife der Verwirrung vermieden, wenn ich am Anfang mit dem Keller, in dem ich meine Meditationszelte aufgeschlagen habe, zufrieden gewesen wäre. Und wenn ich gesagt hätte, okay, dieser Platz erfüllt nach der Liste der ersten 5 Punkte alle Bedingungen an einen Meditationsraum. Und nur weil er mir jetzt nicht schön, nicht repräsentativ, nicht trocken etc. genug ist und nur weil es ein Kellerraum ist, müsste ich eigentlich mir keinen anderen erhoffen. Und das Zweite war, und da war ich dann schon ein bisschen besser, als mein Sohn begonnen hat, diesen Meditationsraum in einen Fitnessraum zu konvertieren, habe ich versucht, nicht mit Ärger oder Ablehnung zu reagieren, sondern das, was dann tatsächlich passiert ist, zu akzeptieren und es einfach in meine Praxis einzubeziehen und es als Teil meiner Praxis zu betrachten. Und das gilt natürlich jetzt nicht nur für das eigentliche Subjekt Meditation, sondern es gilt natürlich für alle Punkte, die unser tägliches Leben betreffen. Ja, also wenn ich plötzlich eine Rechnung über eine Motorrevision bekomme, gucke ich Richtung Harald, mit der ich nicht gerechnet habe, ja, dann versuche ich mich darüber nicht tagelang zu ärgern, sondern ich akzeptiere das einfach als Teil meines Hobbys und meiner Leidenschaft und ich muss es nicht toll finden. Ja, also niemand kriegt gerne eine ungeplante große Rechnung, aber ich habe schon selber ein bisschen im Griff, ob ich den Ärger, der vielleicht daraufhin hochkommt, über Wochen in mir herumtrage oder ob ich es vielleicht schaffe, nach 1 oder 2 Tagen der Irritation es einfach zu akzeptieren als das, was mir das Leben und dieses Hobby gebracht hat und was jetzt einfach gerade kommt. Und Gleiches gilt natürlich für Partnerschaften, für Noten, die unsere Kinder in der Schule nach Hause bringen, für alle möglichen Dinge. Jeder von denen wäre geeignet, uns komplett aus der meditativen Ruhe und Konzentration zu reißen. Und wir sind sehr gut beraten, uns in diesem Punkt 3 einfach eine Haltung anzugewöhnen, zufrieden zu sein mit dem, was tatsächlich kommt und zu akzeptieren, was tatsächlich kommt. Das bedeutet nicht, dass wir uns in eine Art phlegmatische Grundhaltung zurückziehen und grundsätzlich alles akzeptieren, was so auf uns hereinprasselt, ohne jemals wieder den Wunsch zu verspüren, es ändern zu wollen. Also wenn wir in unserem Job unglücklich sind, dann sind wir durchaus gut beraten, die Samen zu pflanzen, einen besseren Job zu finden, die Samen zu pflanzen, dafür einen Job zu finden, der uns auch vielleicht ein höheres Einkommen ermöglicht, damit wir die materiellen Voraussetzungen haben, um auch mal einen Retreat zu machen oder einen Kellerraum so auszustatten, dass er als Meditationsraum dient. Nur bis dem so ist, dürfen wir uns jetzt nicht ewig verzehren in dem vermeintlichen Unglück, das jetzt nicht hier und heute sofort tun zu können, sondern wir können im Prinzip unter den Bedingungen, die wir tatsächlich haben, können wir sofort und unmittelbar eine extrem gute Meditationspraxis beginnen. Einer der Punkte, die extrem wichtig sind und die wir eigentlich immer wieder vergessen, wenn wir uns um die Meditation kümmern, ist, in den allermeisten Fällen sind wir gesund und schmerzfrei. Ja, und auch das ist natürlich ein unglaubliches Geschenk. Also jeder Tag, an dem wir gesund und schmerzfrei sind, ist ein ganz großes Geschenk, um tatsächlich mit der Meditation zu beginnen. Und das ist uns gar nicht bewusst, was das für ein großer Luxus ist. Ich habe einen guten Freund, jetzt mein Schüler, 10 Jahre älter als ich, der vor 3 Monaten eine Krebsdiagnose bekommen hat und der ein Pankreaskarzinom hat, eine Bauchspeicheldrüse. Das ist ein Krebs, der so eine Überlebenswahrscheinlichkeit von 5% innerhalb der ersten 5 Jahre ermöglicht. Mein Vater starb daran, 2 Freunde, die ich hatte, starben daran auch. Und jetzt habe ich einen Freund, der erkrankt ist und der mich gebeten hat, ihn in Meditation zu unterrichten. Ja, und ich habe mich 2-mal pro Woche mit ihm hingesetzt und habe mit ihm meditiert und habe ihm im Prinzip all die Meditationen beigebracht, die wir in dieser Linie beigebracht kriegen. Und da ist mir dann selber wieder klar geworden, wie dankbar der für jeden Tag ist, an dem er schmerzfrei und konzentriert überhaupt meditieren kann. Ja, und wie viele es mit Chemotherapie und Schmerzmittel und so weiter dazwischen gab, in denen er überhaupt nicht in der Lage war, vernünftig zu meditieren. Also ein Tag, den ihr gesund, ohne eine schlechte Diagnose, schmerzfrei, ja, und mit all den Umgebungsbedingungen, die jetzt hier gerade so zitiert sind, verbringen dürft, ist schon ein extrem großes Geschenk und hat in der Vergangenheit unendlich viel gute Samen bedingt, die ihr schon gepflanzt haben müsst in eurer Vergangenheit, dass ihr so viele von diesen schmerzfreien, gesunden Tagen habt, dass ihr sie nicht wasten, nicht verschwenden dürft, sondern dass ihr sie nutzen müsst, um sie für die Intensivierung eurer Meditationspraxis zu nutzen. Ich kam auf meinen eigenen spirituellen Weg, unter anderem durch den Tod meines Vaters, der 2003 starb und der ein großes Vorbild war für mich, also der mich jahrelang, jahrzehntelang gut begleitet hat, ausgebildet hat, von dem ich sehr viel gelernt habe, über Werte, über Umgang miteinander, über Menschlichkeit, über Unternehmertum, über alle anderen Dinge, die mir wichtig waren. Und dann bekam er auch eines Tages eine Krebsdiagnose und in seinem Fall war das auch tatsächlich relativ schnell dann tödlich. Und ich durfte ihn begleiten auf diesem Prozess und ich habe mir das immer so romantisch vorgestellt, wie so in Romanen, so nach dem Motto, irgendwann am Sterbebett wird er mir irgendwelche Familiengeheimnisse verraten, die ich noch nicht kannte, oder er wird mit mir über sein Leben sprechen, oder er wird zusammenfassen, wofür so für ihn die Essenz des Lebens bestand und wird mir tiefe philosophische Diskussionen führen. Nichts von dem ist passiert, ja, weil er sich extrem schwer tat, Abschied zu nehmen, ja, und weil er bis zu seinem letzten Tag im Prinzip den Prozess des Sterbens eigentlich negiert hat und von sich geworfen hat. Und was mir wirklich noch in Erinnerung geblieben ist, obwohl das jetzt über 10 Jahre her ist, ist, dass er 2 Tage vor seinem Tod die Zeitung gelesen hat, hat den Aldi-Prospekt rausgezogen, hat mir diesen Aldi-Prospekt gegeben, als ich ihn besucht habe und hat gesagt, du, kauf mir bitte nächsten Montag diese Gartenschere, ja, weil ich möchte dann im Frühjahr, möchte ich wieder meine Rosen schneiden. Ja. Und ich saß so dabei und dachte mir, also es gehört ziemlich viel Glück dazu, dass du den nächsten Montag erleben wirst, wo dieser Prospekt rauskommt und das nächste Frühjahr, wo die Rosen wieder blühen, wirst du sicherlich nicht mehr unter uns weilen. Ja? Also soll ich das jetzt sagen? Soll ich irgendwie in diesen Prozess eingreifen und soll ich von mir aus die Diskussion beginnen? Ich habe mich dann damals intuitiv entschieden, es nicht zu tun, sondern einfach ihm durch meine Anwesenheit und durch meine Präsenz eine gute Zeit zu verschaffen und einfach da zu sein oder bei ihm zu sein und zu respektieren, dass er, ich sag mal, diesen Abschiedsnahmeprozess nicht thematisieren möchte. Aber es war für mich dann der endgültige Einstieg in eine spirituelle Praxis, zu sagen, ich habe unfassbar viel von meinem Vater gelernt und ich kann ihm wahnsinnig dankbar sein, aber also wie man richtig stirbt, das habe ich irgendwie nicht gelernt. Und ich brauche einen spirituellen Weg, der mir selbst eine Möglichkeit erlaubt, mich darauf aktiv vorzubereiten. Und dafür ist die Meditation extrem wichtig. Wir versuchen zu meditieren, damit wir, wie die Brigitte das letzte Mal skizziert hat, damit wir in der Lage sind, in diesem Leben und in diesem Körper die Erleuchtung und das Erwachen zu realisieren und in diesem Leben es zu schaffen, aus diesem Samsara, aus diesem Daseinskreislauf endgültig auszubrechen. Falls wir aber auf diesem Weg noch ein oder zwei weitere Leben brauchen oder vielleicht noch 4, 5, 6 oder 7, was extrem wenig wäre im Vergleich zu den Millionen, die wir schon hinter uns haben, falls wir das noch brauchen, dann hilft uns die Meditation extrem, in dem Zeitraum des Bardos nicht wie ein Blatt im Herbstwind völlig konfus durchgeschüttelt zu werden in der Phase zwischen diesem und dem letzten Leben, sondern uns im Prozess des Abschiednehmens von diesem Körper und von dieser Existenz in eine meditative Konzentration zu bringen, die uns extrem viel helfen wird in diesem Prozess des Abschiednehmens von diesem Körper. Also heißt, egal wie ihr es dreht und wendet, egal ob ihr diesen tantrischen Weg einschlagt und von euch erwartet, einen Weg einzuschlagen, der euch die Erlösung und die Befreiung und das Erwachen in diesem Leben ermöglichen kann, oder ob ihr euch weiter auf diesem Weg befindet und noch, ich sag mal, das in diesem Leben nicht realisieren könnt, die Meditation an der Stelle hilft euch extrem viel weiter, egal in welche Richtung es an der Stelle geht. Punkt 4 unserer 6 Punkte für die Meditation: gibt die vielen Aktivitäten die Geschäftigkeit auf, tu nur das Notwendigste. Wenn ihr 12 Stunden arbeitet, kommt um 19 Uhr nach Hause, den Kopf voller Dinge aus der Arbeit und versucht euch, nachdem ihr mit eurer Familie zu Abend gegessen habt oder alleine zu Abend gegessen habt oder mit eurem Partner zu Abend gegessen habt, dann aufs Kissen zu setzen, dann werdet ihr feststellen, die Gedanken, die wie so eine Wirbelschleppe diesen vielen Aktivitäten des Tages folgen, die verhindern in den meisten Fällen eine vernünftige Konzentration und die verhindern in den allermeisten Fällen eine intensive Konzentration. Wir sind alle in der Lage, unser tägliches Pensum ein Stück weit zu reduzieren. Ja. Auch ich bin, wie ihr alle, beruflich relativ stark eingebunden. Ich schaffe es aber trotzdem, heute eine Meditationsklasse wie diese anzuleiten. Ich schaffe es trotzdem, ein paar Wochen im Jahr ins Retreat zu gehen und die Ausbildung bei meinem Lama zu machen. Und ich schaffe es trotzdem, einige Students zu haben, denen ich Meditation beibringe oder die ich in anderer Weise anleite. Das hätte ich vor 10 Jahren nicht in meinen kühnsten Träumen für möglich gehalten. Oder ich hätte gedacht, vielleicht kriegst du das eines Tages hin, wenn du im Ruhestand bist, oder du ruinierst damit das Unternehmen oder die Firma, weil wenn du dich in diesem Maße zurücknimmst, wie ich das jetzt tue, dann wird alles kollabieren und zusammenbrechen. Es ist das exakte Gegenteil eingetreten. Ja, also seit ich diesen spirituellen Weg begonnen habe zu gehen und seit ich mich ein Stück weit zurückgenommen habe, seitdem ich Teilzeit arbeite, seitdem ich viele dieser Aktivitäten und sonstigen Dinge aufgegeben habe, blüht es mehr als je zuvor. Ja, also es ist eigentlich genau das Gegenteil eingetroffen der Befürchtungen, die ich am Anfang hatte. Und ich kann nur jeden ermutigen, mal zu überlegen, kann ich nicht statt 100% 80% arbeiten? Kann ich nicht 1, 2, 3 Dinge sein lassen, aufgeben etc.? Und ich habe auch ein paar bewusste Entscheidungen getroffen. Also ich war in Starnberg Mitglied in einem Lions Club, was auch total gut war, weil die sehr viel Charity gemacht haben, viel Geld gesammelt haben für alle möglichen Leute. Aber es hat einfach unendlich viel Zeit gekostet für Meetings und für sonstige Dinge, von denen ich gesagt habe, das hilft mir jetzt an der Stelle nicht weiter. Und ich habe mich dann entschieden, da die Mitgliedschaft zu kündigen und nicht mehr mitzumachen. Und ich habe ein paar andere Dinge gemacht, wo ich einfach auch euch den Rat geben würde, mal zu gucken, könnt ihr euer Leben denn irgendwo ein Stück weit entrümpeln und gibt es irgendwelche Aktivitäten, die man nicht unbedingt tun muss, um sich ein Stück weit mehr konzentrieren zu können auf diesen spirituellen Pfad. Das bedeutet jetzt nicht, irgendwie den Job hinzuschmeißen, und es bedeutet nicht, die Familie zu vernachlässigen, und es bedeutet auch nicht, ab und zu mal mit guten Freunden abends nochmal sich zu treffen und von alten Zeiten zu schwärmen. Das bedeutet es überhaupt nicht, aber jeder hat irgendwo die Möglichkeit, ein Stück weit Dinge in seinem persönlichen Schedule zu eliminieren, die einen im Prinzip davon abhalten, eine vernünftige Meditationspraxis zu machen. Ich habe auch noch so einen Fehler, 3-4 Jahre lang immer versucht, abends zu meditieren, obwohl mein Lama mir eigentlich schon immer ans Herz gelegt hat, morgens zu meditieren. Ich bin ein wahnsinniger Langschläfer und überhaupt kein Frühaufsteher, und es fällt mir extrem schwer, eine halbe Stunde früher aufzustehen, aber ich tue das mittlerweile trotzdem routiniert und regelmäßig, weil ich es einfach am Abend vernünftig nicht hinkriege zu meditieren. Also die beste Zeit zu meditieren ist morgens, ja, wenn idealerweise der Rest der Familie noch schläft. Und wenn noch kein Trubel im Haus ist und wenn man den Tag beginnen kann, nach vielleicht ein paar Yoga-Übungen sich zu dehnen und zu strecken und einer Tasse Tee, die man sich zubereitet hat, und einer weiteren, die man als Offering seinen Lamas darbietet und die man auf den Altar stellt, im Sinne der Session, die ja die Brigitte das letzte Mal erklärt hat im Rahmen der Offerings. Das ist extrem wichtig, und es ist morgens einfach besser als abends. Punkt 5, Moral. Ja, vermeide es, irgendeinem Lebewesen Schaden zuzufügen, körperliches wie auch geistiges Leiden. Extrem große Quelle an Ablenkung. Ja. Keiner schafft es natürlich auf Anhieb, die Morality so gut hinzukriegen, dass es überhaupt nichts mehr gibt, worüber man irgendwie nachdenken müsste. Und ehrlich gesagt ist da das Six Times Book eine extrem wichtige Quelle, ein extrem wichtiger Puffer, weil natürlich in diesem Six Times Book wir mit den Dingen, die den Tag über schiefgelaufen sind, abschließen und die zu einem vernünftigen Ende bringen. Ich vergesse manchmal den Tag über ab und zu mein Six Times Book zu führen, und das bezahle ich abends in der Meditation mit einer schlechteren Konzentration. Also immer, wenn ich am Nachmittag dann begonnen habe zu schludern, sitze ich auf dem Kissen oder sitze am nächsten Morgen auf dem Kissen, und dann fallen mir plötzlich Dinge ein, wo ich mir denke, das war jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig glücklich. Ja. Einer der Punkte, die mir besonders schwer fällen aus diesen 10 Non-Virtues, ist divisive talk. Ja, also das eine oder die eine oder andere spitze Bemerkung über irgendjemanden zu verlieren, sei es nun ein Mitbewerber beim Kunden oder ein Mitarbeiter oder irgendjemand aus dieser Kundenorganisation, und dann im Projekt, in dem ich häufiger bin, zu sagen, Mensch, also das, was Vorstand XY da wieder abgeliefert hat, das war ja jetzt keine Glanzleistung, oder über irgendeinen Mitbewerber irgendwas Ähnliches zu verlieren. Und wenn ich das nicht, weil es mir rausgerutscht ist, in mein Six Times Book schreibe, dann ist am nächsten Morgen in meiner Meditation sind 5 Minuten dahin, weil ich mir dann dieser Gedanke mir wieder in den Kopf schießt und ich mir denke, ah, das war jetzt keine besonders grandiose Idee gestern, und ich dann quasi noch einen Moment brauche, um diesen Gedanken wieder aus meinem Kopf zu kriegen. Und so gilt es natürlich für all diese Dinge aus den 10 Virtues oder Non-Virtues. Also wenn ihr gegen irgendeinen dieser 10 Punkte verstoßen habt und wenn ihr irgendwo quasi noch Leichen im Keller habt, dann ist es extrem schwer, euch auf diese Meditation zu konzentrieren. Ich persönlich bin jetzt kein rein rassiger Vegetarier, also ich esse schon ab und zu noch mal ein Stück Fleisch, aber ich habe schon bemerkt, dass eine größtenteils vegetarische Ernährung viel dazu beiträgt, auch Ruhe und Konzentration in der Meditation zu erreichen, weil man einfach das negative Karma aus den Tötungsvorgängen der Tiere, die man verspeist, irgendwo mit in sich aufnimmt und es einen im Prinzip auch an dieser Stelle ein Stück weit davon abhält, konzentriert und vernünftig zu meditieren. Also wenn ich 2-3 Wochen es geschafft habe, mich gut vegetarisch und vorwiegend pflanzlich zu ernähren, dann habe ich auch einen positiven Effekt auf meine Meditation bemerkt. Ja, dann geht die ein Stück weit einfacher. Sechster Punkt, befreie dich von den Bedürfnissen der Sinne. Also mach dich frei von dem Wunsch nach Dingen, zu denen sich deine Sinne hingezogen fühlen, und zieh dich von deinen Sinnen ein Stück weit zurück. Was bedeutet das? Ich lebe in einem wunderschönen Haus. Ich habe einen fantastischen Garten und ich habe in meinem Haus eigentlich alles, was ich brauche, um mal ein Wochenende lang keinen Fuß vor die Tür zu setzen. Und ich habe Jahre gebraucht, bis ich den Fluchtreflex überwunden habe, der am Wochenende einsetzt, zu sagen, jetzt muss ich eine Bergtour machen, jetzt muss ich an See fahren, jetzt muss ich in ein Café gehen und mich mit Leuten zum Frühstücken treffen, jetzt muss ich Skifahren gehen, weil es Winter ist und Neuschnee ist, jetzt muss ich eine Runde Motorrad fahren gehen, weil es ein traumhafter Sommertag ist, oder jetzt muss ich ins Freibad gehen, weil ich jetzt unbedingt baden muss. Ja, das sind alles Sinneserfahrungen, nach denen wir streben und von denen wir glauben, dass sie uns Befriedigung verschaffen und die uns am Ende des Tages aber nur erschöpft, in meinem Fall jetzt am Wochenende, wieder zu Hause ankommen lassen mit dem Gefühl, wunderbar, jetzt bin ich irgendwie für eine Stunde baden im Wörthsee, 2 Stunden im Stau gestanden aus der A96 und habe irgendwie ewig einen Parkplatz gesucht und dann hatte ich meine Sonnencreme vergessen und dann gab es auch noch Mücken und dann war der Badestrand total voll und das Wasser war zu kalt und dann kam auch noch ein Gewitter und dann bin ich wieder zu Hause und denke mir, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Das bedeutet überhaupt nicht, dass man sich als Eremit komplett aus diesem Leben zurückzieht, sondern es bedeutet in den allermeisten Fällen, dass wir es schaffen, unseren Fluchtreflex oder unser Hingezogensein zu Sinneserfahrungen zumindest so weit in den Griff kriegen, dass wir es schaffen, pro Sommersaison mal 3 oder 4 Wochenenden zu Hause im Schrebergarten auf der Bank vorm Haus in völliger Zufriedenheit zu sitzen. Ulrike lächelt hier, die kann es schon alles. Guckt und kann ruhig im Garten sitzen auf der Bank. Und bedeutet, dass man in irgendeiner Form in der Lage ist, das allgemeine Alltagsleben ein Stück weit so zu vereinfachen, zu beruhigen, zu entschleunigen, dass man den Rahmen schafft, in dem dann eine vernünftige Meditation und eine vernünftige Konzentration möglich ist. Mein Kollege, Freund und Partner Volker Maiborn, der war auch immer ein ganz großer Traveler und sobald die Ferien anfingen, ist der irgendwie nach Thailand und in alle möglichen exotischen Länder geflogen. Und dieses Jahr hat er das erste Mal gesagt, er lebt am Ammersee, jetzt mache ich mal 2 Wochen Urlaub zu Hause und werde meine Terrasse nicht verlassen und mich maximal bis zum Ammersee bewegen. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist auch total easy, weil der Ammersee ist eine Gegend, wo alle anderen Urlaub machen, also da ist es nicht besonders schwer. Aber Mai, für ihn war es schon schwer, weil jeder hat seinen eigenen Fluchtreflex und jeder hat seine eigene Sinnesablenkung und jeder hat seine anderen Punkte, von denen er sich im Prinzip Erlösung erwartet durch interessante Sinneserfahrungen. Und es kam, wie es kommen musste. Er hat danach allen vorgeschwärmt, dass dieser Urlaub, wo er im Prinzip 2 Wochen seine Terrasse nicht verlassen hat oder maximal den Weg bis zum See gegangen ist, der erholsamste seit vielen, vielen Jahren war, weil er einfach nicht mit den ganzen hektischen Rahmen und Begleitbedingungen versehen war, mit denen er sonst versehen ist. Und das ist auch ein Rat, den ich euch allen geben kann und den uns Jason Kapper in diesem Punkt Nummer 6 mit auf den Weg gegeben hat. Versucht euer Leben ein Stück weit zu entschleunigen, zu beruhigen, zu befreien von dem Bedürfnis, immer irgendwo anders sein zu müssen, was anderes tun zu müssen, in die Sonne gehen zu müssen, einen Skitag zu genießen zu müssen und so weiter. Sondern schafft es auch mal den einen oder anderen ruhigen, unverplanten Tag zu Hause einzulegen. Und wenn ihr so einen Tag hattet und ihr meditiert am nächsten Morgen, dann werdet ihr feststellen, dass die Meditation viel intensiver und viel tiefer ist. Ich hatte das Glück, eben im Rahmen meiner Ausbildung bei Lama Marut längere Phasen dieser Abgeschiedenheit erzwungenermaßen hinzukriegen, weil das einfach das ganze Setup in diesem Retreat und in dieser Ausbildung war. Und ich bin im Nachhinein extrem froh, dass ich diese Erfahrung machen durfte, weil am Tag 6, 7 oder 8 einer totalen Abgeschiedenheit auf irgendeiner australischen Farm oder irgendeinem Gelände in Kalifornien, wo man einfach mal befreit ist von Handy und Laptop und Fernsehen und allen möglichen sonstigen Sinneseindrücken, die uns so tagtäglich konfrontieren, merkt man plötzlich, dass man viel ruhiger wird, viel entspannter wird, viel konzentrierter wird und dann auch die Meditation, die man dann am Tag 8, 9 oder 10 eines solchen Retreats macht, eine völlig andere Intensität und Tiefe erreicht, als sie das tut, wenn man sich einfach im Alltag am Morgen um 6 Uhr auf sein Kissen setzt. Und ohne diese Erfahrung gemacht zu haben, hätte ich das vermutlich nicht mitbekommen, hätte diese Tiefe und Intensität auch nicht mitbekommen. Und wenn man das einmal hatte, dann kann man auch leichter wieder anknüpfen. Ja? Also selbst wenn man danach im hektischen Alltag ist, dann fällt es einem leichter, dieses Level an Konzentration wieder zu erreichen, als wenn man nie einmal so tief vorgedrungen ist in die Stille und in die Quietness, wie es in diesen Texten heißt. Gut, das war so mal im Wesentlichen das, was ich euch mitgeben wollte. Also ich fasse es nochmal kurz zusammen. Ihr braucht einen vernünftigen Ort zum Meditieren und der Kellerraum tut es absolut. Ihr müsst keinen Meditationsraum bauen. Ihr sollt euch wohlfühlen. Der Platz sollte sicher sein. Es sollte eine gute Umgebung sein, die euch nicht krank macht. Ihr braucht gute Freunde und Kollegen um euch herum und es sollte in Abgeschiedenheit sein, also möglichst wenig um euch herum. Das auch natürlich die Regeln für das Retreat. Zweitens, die innere Einstellung, dass wir nicht viel brauchen und vor allem nicht mehr als das, was wir jetzt aktuell haben, um zufrieden zu sein. Wenige Bedürfnisse. Punkt 3, die innere Einstellung, mit all dem zufrieden zu sein, was uns gerade widerfährt. Auch wenn jemand mit der Hilti über unser Meditationskissen ein Fitnessgerät an die Wand dübelt, auch dann die Ruhe und die Konzentration aufrecht zu erhalten und das tatsächlich hinzubekommen. Punkt Nummer 4, ein Stück weit die Geschäftigkeit zu reduzieren, ein paar Aktivitäten zu reduzieren, die wir so den Tag über haben. In unserem Job ein bisschen kürzer zu treten. Ein paar Hobbys mal zu überprüfen auf die Frage, ob wir sie tatsächlich durchführen müssen. Und mal das eine oder andere einfach reduzieren, mal eine Entrümpelungssession unserer ganzen Aktivitäten machen, ob wir denn tatsächlich so viel tun müssen, wie wir tatsächlich tun. Punkt 5, Morality, also alles, indem wir gegen eine der 10 Virtues verstoßen haben, prägt einen den Eindruck eines Samens in unserem Geist und wird uns in der Meditation behindern. Und Punkt 6, uns ein Stück weit von den Bedürfnissen unserer Sinne zu befreien, sei es mal temporär oder idealerweise dauerhaft und damit überhaupt erstmal den Rückzugsraum zu schaffen, in dem Meditation dann tatsächlich gelingen kann. Gut, dann würde ich euch gerne noch die Quelle mit auf den Weg geben. Das findet ihr ja auch im Reading. Also Meister Kamalishala 750 nach Christi ist mit seinem Gom Rim, Stufen der Meditation, die Quelle dieses Textes. Und Master Vasubandhus Abhidhamma Kosha ist der zweite Quelle, aus dem diese sechs Punkte stammen und die da zusammengetragen sind. Das Ganze bewegt die buddhistische Lehre seit etwa 2000 Jahren. Und ich finde es an diesem Punkt, wie bei vielen anderen, immer wieder faszinierend, wie zeitlos das ist. Ja, also keinen dieser Punkte muss man jetzt irgendwie adaptieren auf das Jahr 2015 und muss irgendwie einen siebten Punkt dazufügen, weil man jetzt irgendwie völlig neue Herausforderungen hätte, sondern diese Themen, und das gilt für all diese Texte im Lama Rim, die sind so universell, dass sie im Prinzip in allen Zeiten gelten. Und teilweise ist es frappierend, mit welcher Präzision sie unsere Mental Afflictions, unsere Ablenkungen und unsere Dinge beschreiben. Und das ist doch ein starker Hinweis darauf, dass sich trotz aller zivilisatorischen Errungenschaften die Grundfragen in den letzten 2000 Jahren nicht so entscheidend verändert haben, als dass uns nicht das eine unfassbar wichtige Inspirationsquelle sein kann, die uns auch heute noch mehr denn je eigentlich anleitet in dem, was wir tagtäglich brauchen in der Meditation und in vielen anderen Bereichen. Gut, das wäre die Klasse gewesen. Jetzt machen wir noch eine kurze Meditation zum Abschluss.
Schau mal, ob Chats da sind.
Ja, es gibt Chats. Vielleicht mal. Läuft die Aufnahme? Ja. Okay. Ja, okay. Ein Kommentar dazu. Das müssten die vier sein, ne? Nee, finde ich jetzt nicht. Nö, also jetzt machen wir vielleicht erst die Meditation und wenn es danach noch Fragen gibt, dann machen wir im Prinzip danach noch Fragen dazu. Setzt euch gerade hin, zieht mal die Schultern zurück. Schaut, dass ihr mit beiden Beinen einen festen Stand habt auf dem Boden. Den Kopf leicht nach vorne geneigt. Die Augen entweder geschlossen oder so einen ganz klitzekleinen Spalt offen. Die Zunge liegt ganz entspannt am Oberkörper an. Und wenn ihr schlucken müsst, dann schluckt einfach auch zwischendurch. Und irgendwann, wenn ihr weiter fortschreitet in der Meditation, werdet ihr feststellen, dass sich das mit dem Schlucken irgendwann erledigt und ihr lange Phasen der Konzentration und der Stille hinbekommt, ohne dann noch schlucken zu müssen. Ihr atmet durch die Nase ein und aus und beginnt mal eure Konzentration auf die Nasenspitze zu richten. Beginnt mal eine Ausatmung mit 1 zu zählen, also wir beginnen mit der Ausatmung. Und ihr konzentriert euch mal darauf, die Atemzüge zu zählen, die ihr hinbekommt in voller Konzentration auf eure Nasenspitze. Und wenn eure Gedanken abschweifen, dann bringt ihr sie liebevoll wieder zurück auf diese Nasenspitze. Ärgert euch nicht und beginnt nochmal von vorne. Und wenn ihr diese Konzentration habt auf euren Atem, dann beginnt euch langsam vorzustellen, wie sich für diese Meditation euer physischer Körper auflöst und ihr zu einem Körper aus Licht werdet. Dieser Lichtkörper nimmt genau die Umrisse ein eures physischen Körpers, aber euer physischer Körper beginnt langsam zu verblassen. Die Haut verschwindet und verblasst, die Muskeln, die Knochen, die Sehnen, die Bänder, eure inneren Organe, die Haare, die Zähne, die Nägel. Das verschwindet so langsam und übrig bleibt euer Körper aus hellem, reinen, weißen Licht, der genau die gleichen Umrisse einnimmt wie euer physischer Körper. Und in diesem Lichtkörper, auf der Ebene eures Herzens, habt ihr einen Diamanten, einen funkelnden, glitzernden Diamanten, der Weisheit oder Wisdom symbolisiert. Und ihr habt eine rote Rose, eine wunderbar blühende rote Rose, die unser Mitgefühl oder Compassion symbolisieren soll. Die beiden Eigenschaften, Compassion und Wisdom, die euch leiten auf eurem spirituellen Weg. Und dann stellt ihr euch vor, wie vor euch jemand sitzt, der gerade leidet, dem es nicht so gut geht. Und für die heutige Meditation stellt ihr euch mal vor, ihr seid es selbst. Ihr seht euch als leidend. Irgendwas stimmt nicht in eurem Leben. Mit irgendwas seid ihr nicht zufrieden. Ihr seht euch als diejenigen, die anhaften an diesem Körper, die sich davor fürchten, ihn zurücklassen zu müssen, die sich identifizieren mit ihrem Job, ihrer Familie, ihrer Ausbildung, ihrem Namen. Und ihr selbst, die ihr meditiert, ihr seid euer wahres Ich. Das Ich, das since beginningless time existiert. Das keine Anhaftung mehr hat an eine physische Form, an einen Körper, an einen Namen, an Sinnesfreuden, sondern das schon erleuchtet ist, immer erleuchtet gewesen ist und voller Güte und Weisheit ist. Und aus dieser Position guckt ihr auf euer physisches Ich vor euch und ihr beschließt, euch zu helfen. Und wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr beides sehen. Könnt ihr euren physischen Körper sehen, aber auch den Lichtkörper dahinter, in dem in den unterschiedlichen Chakren all die Mental Afflictions, die Wünsche, Sehnsüchte, Ablehnungen, Ignorant Desire und Ignorant Disliking, wie schwarzer Qualm aus diesen Chakren hinauskommen. Und mit jedem Atemzug, den ihr macht, saugt ihr aus diesem Körper, diesem Ich, das da vor euch sitzt, ein bisschen mehr von diesem schwarzen Rauch hinaus. Und irgendwann sammelt ihr diesen schwarzen Rauch gedanklich vor eurem geistigen Auge und konzentriert es in einer großen Kugel an schwarzen, öligen Qualm, der so wabernd in Kugelform vor euch in der Luft hängt. Und dann werft ihr mal einen Blick auf euer Ich, auf den Körper. Und ihr seht allein dadurch, dass diese Qualm und diese Mental Afflictions da rausgezogen sind, seht ihr schon ein Lächeln auf euren Lippen. Und ihr seht, dass es schon ein gutes Stück besser geht. Dann nehmt ihr einen tiefen Atemzug, saugt diesen schwarzen Qualm in euch ein, lasst ihn durch euren Lichtkörper, durch die Nase in den Central Channel, nach unten bis zur Ebene eures Herzens leiten. Und sobald dieser schwarze Qualm, den ihr eingesogen habt, auf diesen Diamanten trifft, wird der ganze schwarze Qualm mit einem hellen Lichtblitz sofort vernichtet. Es bleibt nur ein klein bisschen weißer Staub übrig, der zu Boden rieselt. dann atmet ihr noch einmal kräftig aus, um auch den letzten Rest von diesem kleinen Staub, der übrig geblieben ist, aus eurem Körper zu entfernen. Und dann nehmt ihr die Rose, die in eurem Herzen ist, und überreicht sie euch selbst, eurem Körper, eurem Ich. Wenn ihr seht, blickt in ein Gesicht voller Liebe und Dankbarkeit für diesen Moment der Entspannung und der Erlösung von den Mental Afflictions, von den Geistesgiften. Und ihr gebt die Rose eurem Ich und seht, welche Freude ihr euch gemacht habt mit dieser Befreiung von den Geistesgiften. Dann spürt ihr diesem Gefühl des Friedens, der Befreiung, der Ruhe noch einen Moment nach. Und wenn ihr dieses Gefühl verinnerlicht habt, dann entlasst ihr euer sterbliches Ich aus dieser Meditation. Und dann konzentriert ihr euch zum Abschluss noch einen kurzen Moment darauf, euch euren Altar vorzustellen, wo kleine Repräsentationen eurer Lehrer, eurer Lamas, etwa vor eurem geistigen Auge beginnen in der Luft zu schweben. Nun stellt ihr euch vor, wie all diese unterschiedlichen Lehrers und Lamas in einen einzigen hineingezogen werden und der die perfekte Form eines kleinen Buddhas annimmt. Ein Buddha, der die ganze Weisheit und die Güte all eurer Lehrer auf einmal verkörpert. Und diese Buddha als Repräsentation aller eurer Lehrer ladet ihr ein, einen festen Platz in eurem Herzen zu haben. Und ihr seht extrem dankbar, wie diese kleine Figur als Repräsentant all eurer Lehrer diese Einladung annimmt. Sie schwebt zu euch. Sie tritt in euren Lichtkörper ein, auf der Ebene eures Scheitelchakras. Sinkt ganz langsam euren Central Channel, euren mittleren Energiekanal hinunter und verharrt dann etwa auf der Ebene eures Herzens, da wo vorher die Rose und der Diamant waren. Und dann schließt ihr voller Dankbarkeit und Glück, dass diese Lehrer in eurem Herzen weilen und dort ihren Platz gefunden haben. Beschließt ihr diese Meditation. Und wenn ihr soweit seid, dann kehrt ihr langsam in euren physischen Körper zurück. Ihr seht, wie in diesen Umrissen eure Organe zurückkommen, die Knochen, die Muskeln, die Sehnen, die Bänder, die Faszien, sich wieder die Haut zeigt, ihre Nägel, Haare, Kleidung am Ende. Und wie ihr wieder zurückkehrt ins Hier und Jetzt, in diesen Körper, in diesen Raum, in diese Zeit. Aber mit dem Bewusstsein, dass euer Geist die unglaubliche Macht hat, diesen Körper zu verlassen und sich hineinzuversetzen in den Zustand, den ihr erreichen wollt, in den Zustand der Befreiung und der Entkopplung. Und dann könnt ihr langsam die Augen wieder öffnen und in den Raum zurückkehren. Und euch mal richtig strecken, hier wieder ankommen. Gut. Prayers.
Sashi.
Puki, Shukshin, Etok, Tron.
Rira, Blinshin, Yende, Kienpadi. Sangye, Shindu, Mikte, Ulbagi. Drukunam, Dakshin, Yadrupa, Shok. Idam, Guru, Ratnam, Andara, Kami, Ratayami. Kewati, Kibu, Kul. Sunam, Yeshe, Zok, Shin. Sunam, Yeshe, Le, Jong, Wei. Dampa, Kunyi, Topa, Shok.
Vielen Dank. War mir ein großes Vergnügen mit euch. Wenn es noch Fragen gibt, dann wäre jetzt der